In den letzten Wochen oder paar Monaten seit dem ersten Zukunftstag hier in der Philippusgemeinde beschäftigt uns damals schon, auch seither in den Arbeitsgruppen und auch gestern wieder, unter anderem ein zentraler Begriff, der immer wieder auftaucht und der auch das Oberthema der Predigtreihe ist, in der wir uns befinden, nämlich das Wort Jüngerschaft. Das findet man so als Substantiv gar nicht im Neuen Testament, allerdings. Es kommt sozusagen in anderer Form ständig vor. Jesus war umgeben von 12 Menschen, die er Jünger nannte. Es gab auch einen Kreis von 70 Jüngern. Und diese Leute teilten, wenn man so will, Tag und Nacht mit ihm und waren dicht an ihm dran. Und da sind wir schon bei dem, ja, bei der inhaltlichen Linie, worum es in diesem Wort geht. Außerdem ist das nicht nur eine Sache der in etwa drei Jahre, die Jesus hier auf dieser Erde wirkte, sondern das ist ein ganz langfristiges Programm. Im sogenannten Missionsbefehl am Ende des Matthäusevangeliums, da beauftragt Jesus seine Jünger und sagt, darum geht hin zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Kann man das lesen und sagen, ja, was bedeutet das denn eigentlich, Menschen zu Jüngern zu machen? Was steckt hinter diesem Begriff? Und ich versuche das mal zu definieren. Man könnte es sicher auch auf ganz andere Weise, aber will sagen, Jüngerschaft ist der lebenslange Prozess, Jesus ähnlicher zu werden und anderen zu helfen, dasselbe zu tun. Also ein lebenslanges Lernen, das ist ja sehr aktuell heute, dass jeder, der in seinem Beruf unterwegs ist, der weiß, dass das eine Rolle spielt, Weiterbildung, lebenslanges Lernen. Das ist im Geistlichen ganz genauso, lebenslanges Lernen. Es ist ein Prozess. Es heißt, es braucht Zeit. Die Bibel benutzt an vielen Stellen das Bild der Frucht und jeder weiß, Frucht hast du nicht von heute auf morgen, sondern Frucht braucht eine Reifezeit. Und dann eben Jesus ähnlicher zu werden. Weil in den Paulusbriefen ein ganz großes Thema. Paulus benutzt unterschiedliche Begrifflichkeiten dafür. Er sagt das an einer Stelle so, wie wenn wir unsere Kleidung heute Morgen angezogen haben, sagt er, zieht den Herrn Jesus Christus an. Das heißt, Jesus soll an uns, an Menschen, die ihm folgen, sichtbar werden. Lebenslanger Lernprozess. Und schließlich das vierte, anderen zu helfen, dasselbe zu tun. Nehmen wir nochmal dieses Jesus-ähnlicher-Werden raus als einen persönlichen, lebenslangen Wachstumsprozess, der zur Jüngerschaft gehört. Wie kann ich Jesus-ähnlicher werden? Was bedeutet das? Heute nur in Stichworten, weil es nachher eigentlich um ein anderes Thema geht. Ich will das nur mit der Jüngerschaft einführen. Ich glaube, es bedeutet, und das sagt Jesus, ist das wichtigste aller Gebote, Liebe zu Gott. Das andere ist ihm gleich, sagt er, Liebe zu unseren Mitmenschen. Dann persönliche Veränderung, Lebensveränderung, sozusagen Jesus ähnlicher werden und einen Einfluss auf meine Umwelt, dass das nicht nur etwas für mich ist, nicht nur für eine fromme Bubble, in der ich mich vielleicht aufhalte, sondern dass es einen Einfluss auf die Menschen hat, mit denen ich unterwegs bin. Jesus hat das also selbst gemacht, nämlich Jünger. Er hat die 12 um sich geschart, er hat einen Kreis von 70, der vielleicht etwas lockerer verbunden war, um sich gehabt. Und diese Leute waren mit ihm unterwegs und die hörten, was er sagte und was er tat, sahen sie. Und nun sind wir heute nicht mehr am See Genezareth, wir sind nicht leibhaftig mit Jesus zu Fuß unterwegs. Können wir, und das ist die Frage heute, hören, was er sagt? Als ich über dieses Thema nachdachte, dachte ich an mehrere seelsorgerliche Gespräche, die schon ein paar Jahre hin sind, wo eine ganz nette Dame zu mir kam und alles Mögliche besprechen wollte. Und dann sagt sie, ja, und dann habe ich zu Jesus gesagt und dann hat Jesus zu mir gesagt und dann habe ich zu ihm gesagt und dann hat er geantwortet. Und einerseits war ich irgendwie fasziniert, das so zu hören. Und andererseits keimte in mir der Verdacht auf, ob sie vielleicht ihre Gedanken mit der vermeintlichen Antwort Jesu verwechselt hat. Und die Frage ist, und das ist ja das Thema heute, ist mein Sensorium auf Empfang ausgerichtet? Kann ich verstehen, was Jesus, was Gott zu mir sagt? Für einen Jünger jedenfalls ist es zentral, dass er oder sie hört, was Jesus sagt. Und so will ich mit euch auf Suche gehen in biblischen Texten und Geschichte. Bibelleser stellen sehr schnell fest, dass die Bibel voll ist von Formulierungen ähnlich wie diese: Da redete der Herr zu XY, immer wieder kommt das vor. Da redete der Herr zu. Ist da jemand schon mal drüber gestolpert? Da sind die Propheten des Alten Testaments, zu denen der Herr redete. Da sind viele Menschen im Neuen Testament, die das Reden Gottes hörten. Vielleicht haben wir diesen Satz selber schon häufig benutzt. Oder wir kennen Menschen, die das immer wieder sagen. Also die Stimme Gottes hören, das ist ein zentrales biblisches Thema. Und die Reaktionen, glaube ich, sind immer so eine doppelte. Das ist auf der einen Seite die Faszination, ein Stück sozusagen in das Übernatürliche hineinzuhören. Und dann kennen manche, auch wenn sie länger als Christen unterwegs sind, vermutlich haben auch eine gewisse Skepsis. Da hat man manchmal schon gehört, was Gott alles gesagt haben soll, und hinterher hat es sich dann doch nicht so rausgestellt. Also da gibt es offensichtlich einige Fehlversuche. Und man fragt sich ja, geht denn das so einfach? Ich glaube, dass jeder von euch, mich eingeschlossen, irgendwann schon mal, ja, ich würde ja gerne wissen und würde gerne Antwort von Gott haben, aber irgendwie klappt das gerade nicht. Ist das dann nur fromme Fantasie, wenn Leute so, da habe ich zu Gott gesagt und dann hat er geantwortet und dann habe ich gesagt. Also ich glaube, es ist ein Terrain, wo man theologisch manches sehr schnell verkomplizieren kann, nämlich die Stimme Gottes hören, wie oder ob das geht. Und es fällt auf, dass die Bibel ganz schlicht und ganz einfach darüber redet. Eine Geschichte, wo das so ist, die haben wir schon sozusagen im Lied angedeutet bekommen, die Geschichte von Samuel. Ich möchte sie lesen und nachher auch noch ganz kurz ein paar andere biblische Texte, wo dieses Reden Gottes als eine sehr einfache Sache dargestellt wird. 1. Samuel 3, der alte Eli, der Priester, war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da rief der Herr: Samuel, Samuel. Ja, antwortete der Junge, ich komme. Und er lief schnell zu Eli. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber Eli sagte: Nein, ich habe dich nicht gerufen, geh nur wieder schlafen. So legte sich Samuel wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal: Samuel, Samuel. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli, ich bin schon da, du hast mich doch gerufen, sagte er. Eli verneinte wieder: Ich habe dich nicht gerufen, mein Junge, geh jetzt und leg dich ins Bett. Samuel wusste nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte, denn er hatte ihn noch nie reden hören. So rief der Herr zum dritten Mal: Samuel, Samuel. Und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte: Hier bin ich, jetzt hast du mich aber gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Klammer auf, so ganz einfach das zu verstehen war das für ihn vielleicht auch nicht, Klammer zu. Darum wies er ihn an: Geh und leg dich wieder hin, und wenn dich noch einmal einer ruft, dann antwortete: Sprich, Herr, ich höre. Also ging Samuel wieder zu Bett. Da kam der Herr zu ihm und rief wie vorher: Samuel, Samuel. Der Junge antwortete: Sprich, Herr, ich höre. Samuel wuchs heran, heißt es dann weiter hinten. Der Herr stand ihm bei und ließ keine Ankündigung Samuels unerfüllt bleiben. Ganz Israel erkannte, dass der Herr ihn zum Propheten erwählt hatte. In den folgenden Jahren redete Gott immer wieder in Silo zu Samuel und gab ihm Weisungen. Also Gott wollte Samuel, der noch ein Kind war, zu diesem Zeitpunkt gebrauchen. Und jeder von uns hat eigentlich mit Samuel etwas Gemeinsames, nämlich Gott will uns genauso gebrauchen. Sicher auf unterschiedliche Weise, denn gemäß den Gaben, die er verteilt, aber er will uns gebrauchen. Und der Samuel musste etwas lernen, was grundsätzlich gilt. Nämlich Gott fragt nicht in erster Linie nach unserer Arbeit und unserem Einsatz für ihn, sondern er fragt nach unserer Beziehung zu ihm. Und das Hören, was das Hören der Stimme Gottes angeht, gilt, glaube ich, folgender Satz. Um Gottes Reden zu hören, brauchen wir nicht die richtige Technik, sondern die Beziehung zu ihm muss stimmen. Der Schlüssel ist also Freundschaft, Nähe zu Gott. Jesus war in ständigem Kontakt zu seinem himmlischen Vater. Im Johannesevangelium heißt es, dass er nur das tat, was er den Vater hat tun sehen. Er hatte eine so enge Beziehung, Freundschaft kann man vielleicht sagen, zu ihm, dass er den ganzen Tag in Kontakt mit seinem himmlischen Vater stand. Und die These der Bibel, so vielleicht ein bisschen herausfordernd oder auch provozierend sie für uns sein mag, ist, glaube ich, Gottes Stimme zu hören ist einfach. Ich könnte mir vorstellen, was sich bei dem einen oder anderen von euch so ein bisschen innerlicher Widerstand regt, so nach dem Motto, so einfach ist das doch nicht, das wissen wir alle. Und dann ist da dieser schon erwähnte Seelsorgekontakt, den ich hatte, die Person fand das irgendwie super einfach. Aber ich wurde das Gefühl irgendwie nicht los, dass sie ihre eigenen Gedanken mit Gottes Reden verwechselte. Es gibt ein biblisches Beispiel, das den Zuhörern Jesu sehr vertraut war, weil es sie tagtäglich umgab. Wir müssen uns vermutlich ein bisschen hineindenken in Bielefeld im Jahr 2024. Da erlebt man das nicht vor der Haustür. Das war bei Jesu Zuhörern anders. Johannes 10, Vers 2. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter die Tür und die Schafe hören auf seine Stimme. Der Hirte ruft jedes mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall. Wenn er alle seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Meine Schafe, heißt es dann am Ende des Kapitels, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Das war Alltag für die Zuhörer Jesu, die kannten diese Situation. Ein Hirte mit seiner Schafherde, das war für sie total verständlich und tägliches Erleben. Das ist bei uns ein bisschen anders. Ich bin ja vor vielen Jahrzehnten an der Nordsee groß geworden und da gibt es den Deich, der bei Hochwasser schützen soll. Und auf dem Deich in der Regel, oder sieht man jedenfalls viel, sind Schafherden unterwegs. Später waren wir 10 Jahre lang in Stade an der Elbe und da ist das ganz genauso. Du hast den Deich und auf diesem Deich oder an den Wiesen davor sind Schafherden unterwegs. Und der Hirte ist, so war mein Eindruck immer, eigentlich in dieser Situation so ein bisschen wie eine nostalgische Figur. Das ist eingezäunt, die Schafe haben ihr Areal, in dem sie da weiden können. Und ob der Hirte da ist oder nicht, ist eigentlich nicht so entscheidend. Aber ich habe eine andere Erinnerung und die ist ein bisschen anders. Ich war ja immer wieder mal in Israel und wer von euch in Israel war, kennt vielleicht den Wadi. Ein Wadi ist ein ausgetrocknetes Flussbett, was nur bei Regen Wasser führt, den Wadi Kelt. Das ist zwischen Jericho und Jerusalem und Jesus benutzt dieses Bild vom Wadi Kelt. Er nennt diesen Begriff nicht, als er das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt und einer dort unter die Räuber fällt. Und das kann man sich, wenn man durch diesen Wadi heute noch durchgeht, ganz gut vorstellen. Ich hatte ein bisschen Zeit und saß da so inmitten felsigen Umfeldes und das war so ein bisschen wild romantisch. Und mit einmal kam eine Herde von Schafen und da waren auch Ziegen dazwischen. Und ich habe mit einmal verstanden, wie wichtig ein Hirte für eine Herde ist. Das war ganz anders als am Elbdeich, sondern hier war es wirklich so, die Schafe, die Ziegen, die zogen umher und es war sowieso wenig grün. Und man hatte so den Eindruck, wenn der Hirte hier nicht aufpasst und wenn der nicht dafür sorgt, dass diese Tiere irgendwie beisammen bleiben, und er hatte sicher auch noch so einen Hütehund dabei, wenn der nicht dafür sorgt, dann ist die Herde hoffnungslos verloren. Da stürzen vielleicht Schafe in dieses Wadi ab oder was auch immer. Also der Hirte hat hier eine unglaublich beschützende und orientierende Funktion für diese Herde und musste nah dran sein an seinen Tieren, damit die so dieses unwirkliche Umfeld der Wüste gut überleben und durchstehen. Und ich glaube, dieses Bild hatten die Zuhörer Jesu vor Augen, wenn Jesus sagt, ich gehe hinein zu meinen Schafen und ich nenne sie bei Namen, also die hatten alle Namen in der Vorstellung, und sie folgen mir. Und zum guten Schluss sagt er einfach, die Schafe folgen mir, weil sie meine Stimme kennen. Sie hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Jesus will doch damit sagen, wenn du nah dran bist am Hirten, dann ist es eher schwieriger, Gottes Stimme nicht zu hören. Es ist normal, dass die Schafe die Stimme des Hirten hören, der nah bei ihnen ist. Und man kann sich fragen, ist das viel zu einfach? Noch eine Erinnerung, die ist x Jahre her, da habe ich, man höre und staune, in einem Chor mitgesungen, der große Konzerte gemacht hat. Das hatte mit meinem Musiklehrer zu tun und wir waren in einem relativ großen Chor und haben klassische Stücke eingeübt und dann irgendwann zusammen mit einem Sinfonieorchester diese Dinge aufgeführt. Also wer von euch den Messias von Georg Friedrich Händel kennt, den habe ich auch schon mal mitgesungen. Oder wer es ein bisschen modern-klassischer will, von Igor Strawinsky, die Psalmsinfonie, ein bisschen dissonant, aber auch ein tolles Stück, habe ich mitgesungen und manche anderen Sachen. Und interessant für mich war, wenn ich Jahre später irgendwo an irgendeiner Stelle, sei es mit einer CD oder damals hatte man noch andere Tonträger, diese Stücke wieder mal gehört habe, ich habe meine Stimme gehört. Also nicht die, ich war ja nicht Sänger dieses Stücks, aber ich wusste ganz genau, das war die Bassstimme, die Baritonstimme und konnte das im Grunde mitsingen. Ein anderer vor euch, der dieses Stück gehört hätte, der hätte das Klangerlebnis insgesamt gehabt, aber hätte nicht eine einzelne Chorsänger, vermutlich jedenfalls nicht, Chorstimme mitsingen können. Aber weil ich das so oft gesungen hatte und weil wir das ohne Ende geübt haben, bis es dann irgendwann zur Aufführung kam, deswegen konnte ich meine Stimme auch später noch, wenn ich es gehört habe, identifizieren. Wer das Werk also nicht im Detail kannte, ganz einfach den Chorsatz als Ganzes gehört hat, der konnte das vermutlich nicht herausfiltern, aber mir gelang das, weil ich es kannte, weil ich so vertraut damit war. Und auf uns strömen ja viele Stimmen ein, viele Einflüsse. Aber wenn du nah genug an Jesus dran bist, dann bist du daran geübt, seine Stimme zu hören. Du lernst sie sozusagen herauszufiltern aus den vielen Stimmen, die uns umgeben. Und ich will gleich noch ein bisschen darauf eingehen, was das praktisch bedeutet. Oder ein anderes Beispiel. Wir treffen ja große Entscheidungen nicht jeden Tag. Große Entscheidungen, was weiß ich, Berufswahl, Partnerwahl, Wohnortwahl, all diese Dinge, die sind nun nicht jeden Tag da, aber irgendwann ist es dran. Und für mich war das damals ja auch so, die Frage, was soll ich eigentlich beruflich machen? Und nun bin ich Pastor geworden, aber das war, als ich Abitur machen war, ich wie jeder gute Abiturient hatte nicht so recht Ahnung, was ich machen sollte. Und habe dann irgendwie gesagt, ich will in die soziale Arbeit gehen und so weiter und habe das auch entsprechend vorbereitet durch Zivildienst und Praktika und sowas. Und ich habe ja einen Zwillingsbruder, der war schon längst am Theologie studieren, aber für mich war das irgendwie außerhalb des Vorstellbaren, also das kam irgendwie nicht vor. Und dann gab es Gespräche und Leute sprachen mich an, ob das nicht was für mich wäre, eine theologische Ausbildung, und das war für mich eigentlich ein eher ungewöhnlicher Gedanke, komischerweise würde ich im Nachhinein sagen. Und dann hatte ich eines Tages mal so ein relativ wichtiges Gespräch im Sinne von der da mit mir sprach, war jemand, der eben ein bisschen was zu sagen hatte in unserem freikirchlichen Bund. Und das Gespräch ging mir dann auch irgendwie nach. Und in meiner täglichen Bibellese war ich in der Zeit im Hebräerbrief am Lesen. Und dann war Kapitel 3 und 4 dran. Und das ist gar nicht so ganz leicht verständlich, was da alles steht. Und dann ist in Kapitel 3 und 4 dreimal ein alttestamentliches Wort zitiert. Und im Verlauf von vielleicht 15 Versen oder so. Und dieser Satz heißt, heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Nun hätten Leute vielleicht gesagt, naja, also das steht da halt so seit Jahrtausenden und dass du das ausgerechnet an dem Tag gelesen hast, das kann ja vorkommen. Aber für mich war das irgendwie deutlich, hier redet Gott zu mir. Das war ein individueller Eindruck, aber wo ich den Eindruck hatte, jetzt kann ich diesem Ding eigentlich nicht mehr ausweichen, weil ich mit dieser Fragestellung jetzt durch die Gespräche, die Leute mit mir führten, unterwegs war. Und dann liest du das und gleich dreimal in Folge, heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Und der Kontext des Hebräerbriefs, Hebräer 3 und 4, könnt ihr mal nachlesen, wenn ihr wollt, hebt besonders auf das Heute ab. Das wird nochmal dann besonders betont und dieses Heute solle man wahrnehmen und so weiter. Und für mich war deutlich, hier redet Gott zu mir. Damit sind wir bei der Frage, wie Gott zu uns spricht. Und da will ich euch ein paar Dinge nennen. Jeder oder fast jeder Bibelleser kennt den etwas kryptischen Anfang des Johannesevangeliums, in dem man sich hineindenken muss, wenn man das wirklich in der Tiefe verstehen will, was dort steht. Der erste Satz lautet, am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und im Vers 14, und das Wort wurde Fleisch, also wurde Mensch und wohnte unter uns. Das ist übrigens, by the way, die Weihnachtsgeschichte des Johannesevangeliums. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und im Hebräerbrief, im ersten Vers des Briefes heißt es, in der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen, aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Was damit gesagt sein soll, mit dem Johannesevangelium und der Schreiber des Hebräerbriefs macht das ja hier nochmal deutlich. Gott hat sozusagen in Jesus zu uns gesprochen. Wenn du Jesus-Geschichten liest, wenn du hörst, was Jesus gesagt hat, wenn du liest in der Bibel, was er getan hat, das ist Wort Gottes an uns. Das war Wort Gottes an die Menschen damals und das ist Wort Gottes an uns. Wenn du die Bergpredigt liest, die vielleicht berühmteste Rede Jesu, das ist super herausfordernd, was dort alles steht, aber es ist Wort Gottes an uns. Wenn du siehst, was Jesus zum Thema Vergebung und Versöhnung gesagt hat, dass man nicht dreimal oder siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal seinen Widersachern vergeben soll, das ist Wort Gottes an uns. Wenn wir sehen, wie er barmherzig umgegangen ist mit Menschen, die woanders keine Barmherzigkeit erfahren haben, wie er sich Sündern genähert hat und mit ihnen gegessen hat und mit ihnen sozusagen Gemeinschaft hatte, Tischgemeinschaft hatte, das ist Wort Gottes an uns. Gott redet zu mir, zu dir und sagt, schau dir Jesus an. Dadurch redet Gott. Das ist das Erste. Am Anfang war das Wort, Jesus ist das Wort Gottes an uns. Das Zweite, wie redet Gott? Da ist natürlich die Bibel, das Wort Gottes, wie wir es ja auch nennen, zu nennen. In Psalm 119 heißt es, Herr, wie kann ein junger Mensch leben, ohne sich dabei schuldig zu machen, indem er sich nach deinem Wort richtet? Auch ich frage von ganzem Herzen nach dir, lass mich doch nicht von dem Weg abkommen, den deine Gebote mir weisen. Tief präge mir dein Wort ein, damit ich nicht vor dir schuldig werde. Und weiter hinten im Psalm, dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Also Gottes überliefertes Wort an uns in der Heiligen Schrift ist sein Liebesbrief, sein Wort an uns. Jemand hat gesagt, und ich würde mich auf so eine Prozentzahl nicht festlegen wollen, aber ich zitiere es einfach mal, Gott spricht zu 90% durch die Bibel. Was damit gesagt sein soll, du hast die Bibel als Wort Gottes und sie ist sozusagen Gottes Reden an uns. Und wer sagt, Gott redet nicht zu mir und seine Bibel verstaubt im Schrank, der muss sich nicht wundern, dass das nicht passiert. Viele Menschen, weiß ich natürlich auch in unserem evangelikal-charismatischen Kontext, lesen immer weniger mit der Bibel. Man hat mit einem anderen zu tun, man hört Worship-Musik an, alles gut. Aber die Bibel ist auch unter Gläubigen nicht mehr so das tägliche Brot, von dem man sich ernährt. Dabei hat Gott alles Wichtige für uns sozusagen festgelegt und möchte uns sozusagen sein Wort immer wieder bewusst und präsent machen. Und ich glaube, wer sozusagen Gottes Reden erleben will und im Alltag auch eine gewisse Unterscheidungshilfe braucht, bei bestimmten Situationen, ist das nun von Gott oder nicht, der wird ganz viel durch vertraut sein mit dem biblischen Wort, das Reden Gottes wahrnehmen. Vielleicht nicht akustisch wahrnehmen, aber von der inneren Gewissheit, dass Gottes Weg so oder so ist, ganz viel wahrnehmen. Also wer sozusagen die Bibel im Schrank verstauben lässt und sich darüber beschwert, dass Gott nicht redet, kein Wunder. Das Dritte, ich würde sagen, durch den Rat von Männern und Frauen Gottes redet Gott zu uns. Ein paar nette Worte aus den Sprüchen, wo nicht weiser Rat ist, da geht das Volk unter. Wo aber viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe. Ein Dummkopf weiß immer alles besser. Ein Kluger nimmt auch Ratschläge an. Wer überheblich ist, zettelt Streit an. Der Kluge lässt sich etwas sagen. Ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheitern verurteilt. Wo aber viele Ratgeber sind, gelingen sie. Also Gott will durch Menschen in dein Leben hineinsprechen. Und ich glaube, alle wichtigen Entscheidungen in meinem und deinem Leben wird er normalerweise durch Männer und Frauen Gottes in irgendeiner Form bestätigen. Auch da ist es wieder so, manche sind enttäuscht, dass sie die Stimme Gottes nicht hören. Aber wenn du in guten Beziehungen zu Menschen lebst, die dich als reife Christen begleiten und ihr nicht nur über das Wetter und Arminia Bielefeld, sondern über das Wort Gottes redet, dann werdet ihr merken, dass eben das Reden von Menschen an meiner Seite Wort Gottes für mich werden kann. Vielleicht ist es so, dass du am Sonntag im Gottesdienst bist und hinterher rausgehst und sagst, dieser eine Impuls, der war für mich Reden Gottes. Vielleicht bist du im Jugendkreis und ihr redet über irgendwas und du spürst, das war der Impuls Gottes für mich, das wollte er mir sagen. Und so ließen sich viele Beispiele nennen. Also Beziehung pflegen zu anderen Christen, über geistliche Themen mit Leuten reden, das kann zum Reden Gottes für dich werden. Viertens, wie redet Gott? Ich nenne mal Träume, Visionen und durch Gaben des Geistes im Sinne von 1. Korinther 12. Also Gottes übernatürliches Reden. Josef bekam von Gott viele Träume und erlebte, wie Gott zu ihm sprach. Wir wissen aber auch aus dem Propheten Hesekiel, dass Gott sozusagen die Propheten kritisiert, die immer ihr sagen, ich habe geträumt, ich habe geträumt. Und er sozusagen pfeift die zurück und sagt, ihr mit euren vielen Träumen, so nach dem Motto, ihr gebt etwas als Reden Gottes aus, was es gar nicht ist. Also ist an dieser Stelle, was ja überhaupt im Neuen Testament auch sehr deutlich gesagt wird, ist eine Prüfung angesagt. Aber Gott redet auf diese Weise. Petrus, der in den jüdischen Traditionen verwurzelt war und der dem klar war, er darf nicht dass seinen Fuß über das heidnische, über die Schwelle eines heidnischen Hauses setzen, der hatte eine Vision und zunächst kapierte er nicht, was Gott ihm dadurch sagen wollte, dass nämlich ein Tuch vom Himmel kam, wo eine ganze Menge Tiere dran waren, die im jüdischen Glauben als unrein gelten. Und dann passierte das mehrfach und dann standen Leute, manche von euch kennen die Geschichte, unten und sagten ihm, dass er mitkommen soll und so weiter. Und das war für ihn Reden Gottes, dass er das später tat, was er nie von seiner Tradition getan hätte, nämlich seinen Fuß über die Schwelle das Haus eines römischen Hauptmanns zu setzen. Also Gott redete durch eine Vision zu ihm und er kapierte so Step by Step, das ist wirklich Reden Gottes. Und dann gibt es Gaben des Geistes, die in besonderer Weise Reden Gottes weitergeben. Also Prophetie wird im Neuen Testament als die wichtigste der Gaben genannt. Und wenn man lesen will, was Prophetie bedeutet, wird im 1. Korinther 14, 2 gleich mitgeliefert. Sie ist Erbauung, Ermahnung und Trost. Also weniger, was wir vielleicht mit Prophetie assoziieren, das kann sich ja auch mal sein, dass sozusagen ein Blick in die Zukunft möglich wird. Aber Paulus sagt zu den Korinthern, sie sollen nach der prophetischen Gabe streben und das ist Erbauung, Ermahnung und Trost. Und wenn du ein Buch liest und mit einmal spürst, da will Gott zu mir reden oder da redet Gott zu mir, dann würde ich sagen, hat der Verfasser dieses Buches sozusagen ein prophetisches Wort in dein Leben gesprochen, weil du spürst, wenn du das liest, Gott redet zu mir. Oder wenn du in einer Predigt, unter einer Predigt sitzt und du spürst mit einmal, da redet Gott zu mir, dann hatte diese Predigt prophetische Elemente. Oder wenn du in einem Seelsorgegespräch, im Vier-Augen-Gespräch bist und ein Seelsorger sagt in eine bestimmte Lebenssituation und Lebensproblematik von dir etwas hinein, wo du sagst, das hilft mir jetzt wirklich, das habe ich noch nie so gesehen, dann war das ein prophetisches Wort in die Situation. Vielleicht wissen die, die es gesprochen haben, gar nicht, dass es prophetische Qualität hatte. Aber so ist, glaube ich, Prophetie im Neuen Testament, hat diese Bedeutung. Dass gleichzeitig prophetisches Reden immer wieder geprüft werden soll, das sagt Paulus auch. Und dann gibt es fünftens, man könnte vielleicht noch mehr Dinge aufführen, aber ich führe mal diese fünf Dinge auf, wie Gott redet. Umstände, die in meinem Leben eintreten. Und da ist sicher auch mit ein bisschen Vorsicht geboten an der Stelle, weil nicht jede offene Tür, die sich in meinem Leben für irgendetwas ergibt, eine Möglichkeit Gottes ist. Aber Gott wird immer wieder auch Umstände benutzen, um zu uns zu reden. Ein Beispiel, 2. Korinther 12, Paulus sagt, ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut. Aber damit ich mir darauf nichts einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Satansengel von mir ablässt, aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Also dem Paulus bleibt in irgendeiner Form, wir wissen nicht genau, was das war, eine Krankheit, eine Art körperliche Behinderung oder, bleibt ihm erhalten und Gott nimmt ihm das nicht weg. So, das ist der Umstand, in dem er lebt. Er bekommt nachher zwar eine Antwort, was das alles für ihn bedeuten soll, aber Gott redet durch diesen Umstand zu ihm, damit er begreift, es geht nicht um deine Kraft, um dein Intellekt, dass du gut drauf bist, dass du fürs Reich Gottes hier dich abrackerst, sondern es geht um meine Kraft. Und so redet Gott zu ihm. Wir hatten eingangs gesagt, um Gottes Reden zu hören, brauchen wir nicht die richtige Technik, sondern die Beziehung zu ihm muss stimmen. Und darum abschließend noch ein Gedanke. Es gibt ein Buch, das im Deutschen heißt 9 Wege, Gott zu lieben. Und ich habe dieses Buch vor Jahren mal gelesen, das ist schon eine Weile auf dem Markt und das hat mich sehr berührt und irgendwie hat das so einen Gedanken getroffen, den man selber irgendwie schon oft hatte, aber so ausformuliert vielleicht in dieser Form noch nicht gefunden hatte. Und dieses Buch geht davon aus, dass wir als Menschen alle unterschiedliche Typen sind. So, das ist keine große Weisheit, das weiß jeder von uns. Der eine ist eher introvertiert, der andere eher extrovertiert. Mancher ist eher aufgabenorientiert, der andere ist eher menschenorientiert. Und wer von euch mal so ein bisschen sich mit Typologie beschäftigt hat, der weiß, wir sind unterschiedliche Typen. Aber das Buch sagt, wir sind auch im Geistlichen unterschiedliche Typen. Jünger Jesu sind in ihrer Art, Gottesbeziehung zu leben, unterschiedliche Typen. Also manche von euch fahren im Urlaub in die Alpen, klettern unter vielen Mühen auf einen 3000er und sind fasziniert von der Größe Gottes und sind begeistert über Gott, den Schöpfer. Und ein Nächster, der lieber am See Urlaub macht, der sagt, hey, ja, wenn ich erst auf einen 3000er klettern muss, um die Größe Gottes zu begreifen, ist ja furchtbar. Beides unterschiedliche Typen. Der eine hört Worship-Musik und kann sich darin verlieren und der nächste sagt, die ewige Wiederholung dieser Texte, ich nehme mir lieber ein schönes intellektuelles, theologisches Buch und lese das bis nachts um 3 und das fasziniert mich. Beides unterschiedliche Typen. Es gibt nicht gut oder schlecht an dieser Stelle, es gibt nur unterschiedliche Dinge. Der eine ist diakonisch aktiv und in dem Helfen von Menschen erlebt er sozusagen Gegenwart und auch Reden Gottes in seinem Leben. Und der andere, ja, ich will das gar nicht noch weiter ausfallen. Also dieses Buch nennt 9 Wege, Gott zu lieben. Und ich glaube, wir hatten ja damals mit Samuel begonnen oder vorhin mit Samuel begonnen. Und da wird auch deutlich, wir sind unterschiedliche Typen und Gott wird zu dir reden in dem Bereich dessen, was dir sozusagen liegt, was dir vertraut ist, was dein Weg ist. Nun will ich damit nicht sagen, du musst erst auf den 3000er klettern, bevor Gott zu dir reden kann. Aber ich glaube, ihr versteht im Grundsatz ja, was gemeint ist an der Stelle. Wir haben alle einen bestimmten Weg, der uns Gott in irgendeiner Form nahe bringt. Und es kann anders sein als meinem Nachbar oder bei meiner Nachbarin. Abschließend, wir haben mit Samuel begonnen, der als Kind lernte, Gottes Stimme zu hören. Und er wurde älter. Und die Geschichte von Samuel sagt, wenn du das einmal gelernt hast zu verstehen, Gott redet zu dir, dann heißt das noch lange nicht, dass du in den Jahren danach das sozusagen alles wie selbstverständlich funktioniert, sondern du musst an Gott dranbleiben. Gott zeigte Samuel, dass er einen neuen König salben sollte und er sollte eben da diesen Herrn aufsuchen, der 7 Söhne, eigentlich 8 Söhne hatte, 7 waren aber erstmal nur ausgesucht. Und Gott sagt dir, nimm dein Horn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort suchst du Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum König ausgewählt. Und dann kommt der erste groß und stark und schön Eliab, und Samuel dachte, das, so erzählt es die Geschichte, ja, das wird er wohl sein, aber Gott sagt, nee, ist er nicht. Dann kommt der Abinadab, auch nicht schlecht, gut drauf, und Samuel dachte, jetzt ist er es wohl, nee, ist er auch nicht. Dann kam Schammah, und so kamen 7 Söhne, und keiner war es. Und Luther übersetzt dann so schön, dass dass Samuel fragt, sind das der Knaben alle? Und dann sagt der Isai, naja, da gibt es noch einen, so einen Teenager, der ist bei den Schafen draußen, aber der ist viel zu jung, sage ich mal so, den haben wir gar nicht auf der Rechnung. Wenn es um König geht, dann noch nicht der. Und Samuel sagt, doch, den hol ran, weil er irgendwie klar hatte, dass keiner der anderen war es, obwohl er schon dachte, einer von ihnen wird sein. Und dann sagt Gott ihm, das ist der David, salbe ihn. Also für Samuel war das jetzt kein Selbstgänger, sondern er musste wieder neu lernen, die Stimme Gottes wahrzunehmen und das Reden Gottes wahrzunehmen und es von den eigenen Eindrücken auch zu unterscheiden, weil er schon bei dem Eliab dachte, naja, der muss es ja auf jeden Fall sein, so wie der aussieht und auftritt. Also auch für Menschen, die vielleicht vom Alter her geistlich Väter und Mütter sind, ist es eine Herausforderung, nah am Herzen Gottes zu sein. Und was das Hören der Stimme angeht, das Hören der Stimme Gottes angeht, gilt der Satz, ich wiederhole das, wenn wir Gott hören wollen, brauchen wir nicht die richtige Technik, wie auch immer die aussieht, sondern die Beziehung zu ihm muss stimmen. In diesem Sinne, Jesu Jünger sind darauf angewiesen, seine Stimme zu hören, um ja seinen Willen zu erkennen und das in ihrem Leben lernen zu tun. Ich möchte beten. Gott, du bist ein Gott, der redet, der in unsere Lebenssituation hineinsprechen will. Du hast uns etwas zu sagen. Und das gilt für jeden von uns, die wir hier heute Morgen in diesem Raum sitzen. Du hast uns etwas zu sagen. Du kennst die Lasten unseres Lebens, du kennst die Leichtigkeiten unseres Lebens, du kennst Sorgen, die wir vielleicht nicht richtig loswerden. Und in all dies hinein möchtest du uns dein Wort sagen, auf unterschiedliche Weise. Ich bitte dich, dass wir Menschen sind, die die Nähe zu dir, die Beziehung zu dir, die Kenntnis deines Wortes, die wir das alles suchen, damit wir dein Reden besser verstehen. Und ich möchte aus diesen Überlegungen den Satz der Bibel, den ich so empfinde, mitnehmen, das Reden Gottes zu hören ist leicht. Nicht, weil er oberflächlich ist, nicht, weil er irgendwie Probleme unter den Teppich kehren will, sondern weil er uns deutlich macht, dass wir vielleicht nicht nah genug an dir dran sind, nicht intensiv genug mit deinem Wort unterwegs sind, nicht genügend Stille in unserem Alltag haben. Aber da, wo wir dich suchen, deine Nähe suchen, da sagt uns die Bibel, das ist so wie mit dem Hirten und seinen Schafen. Die hören seine Stimme und verkomplizieren es nicht. Und da bitte ich dich, dass wir lernen, dies zu leben. Amen. Eine Nachdenkminute nach der Predigt mit 3 Fragen für mich und für euch. Erste Frage, mehr Stille, mehr Bibel, mehr Beziehung zu anderen Christen. Was brauche ich in meinem Alltag, um hörbereit für Gottes Reden zu sein? Zweitens, verstehe ich Gottes Reden auch dann, wenn er meine Bitten nicht erfüllt? À la Paulus, der den Stachel im Fleisch behielt. Und drittens, wie können geistlich reife Menschen an meiner Seite sein, oder wer können geistlich reife Menschen an meiner Seite sein, deren Rat zu Gottes Reden werden kann? Einen Moment darüber nachdenken.
Musik.